Deswegen muss man sich einfach klar machen, hey, jedes Business hat ein Window of Opportunity und ich muss mir klar machen, da drin gibt es Risiken. Es gibt einmal die politischen Risiken, es gibt einmal die juristischen Risiken, es gibt Datenschutzrisiken, es gibt beispielsweise aber auch eben das Risiko, dass der Markt einfach irgendwann sagt, wir brauchen deine Dienstleistung nicht mehr, ja. Und da sich einfach mal hinzusetzen und sich klar zu machen, okay, wo sind die Probleme? Und dann daraus zu agieren. Also jetzt ich als Versicherungsberater, Finanzberater, ich muss zum Beispiel eine Berufshaftpflicht haben. Dass wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich kündige dir deine Kfz-Versicherung und mach dir keine neue, vergess es einfach und du fährst jemanden über den Haufen in der Zeit. Das ist schlecht, weil dann habe ich dafür gesorgt, dass kein Versicherer mehr bei dir einspringt. Also habe ich dir einen Vermögensschaden zugefügt, weil du einer anderen Person einen Personenschaden zugefügt hast und du musst dir jetzt Schmerzensgeld bezahlen.
Herzlich willkommen zum Podcast Vorsprung im Marketing mit Verkaufspsychologie. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es um Geld, Finanzen, Versicherungen und ich habe mir dazu einen Top-Experten eingeladen, den du wahrscheinlich schon kennst, je nachdem, wo du unterwegs bist, nämlich den Tobias Vetter von Vetter Consulting. Schön, dass du da bist.
Hi, sehr schön, dass ich hier sein darf. Ja.
Über 1500 selbstständige Unternehmer unterstützt in den Bereichen Versicherungen, Finanzen und wahrscheinlich kennst du auch schon seine tollen Werbeanzeigen. Ich bin immer ein großer Fan von deinen Ads, ne? Ja. Weil die einfach nochmal anders sind als andere. Das, was wir auch immer predigen, ja. Auffallen, ne? Und trotzdem seriös. Ne? So.
Mal gucken, wie seriös das immer ist, aber ja.
Genau, können wir nachher nochmal drüber sprechen, weil ich sehr spannend finde, ne? Diese Art, auch Werbeanzeigen aufzubauen und ja. So. Lustig ist auch, finde ich auch mal ein gutes Zeichen, wir haben viele gemeinsame Kunden, die sowohl bei dir als auch bei uns ja. Sind, das finde ich auch, und auch gemeinsame Dienstleister. Ja, erstmal schön, dass du da bist.
Sehr, sehr gerne, ja. Danke für die
Einladung. Den weiten Weg hier. Und du bist auch der einzige Mensch, der mich bis jetzt mit einer Frage aus dem Konzept gebracht hat, zumindest für ein paar Sekunden.
Ja.
Damals auf der Entrepreneur University oder wie hieß das?
Founders
Summit heißt das heute. Genau, mit dem Reel. Ja. Können wir später nochmal dazu sprechen.
Ich erinnere mich, ja.
Weil ich kurz stocken musste, so, was ist das für eine Frage? Kriegt man diese Standardfragen immer gestellt?
Genau, das wollten wir ja aufbrechen.
Ja, genau. Ja. Und dann mal was komplett anderes. Ne? Ja. Ging auch total ab, dieses Reel.
Ist safe, ja.
Ja, bevor wir zu den ganzen Sachen kommen, auch was ist wichtig, auch im Bereich Finanzen, Versicherungen und so. Ne? Ich habe das Gefühl, dass auch Unternehmer auf einem Top-Level sich oft zu wenig Gedanken über diese ganzen Themen machen und sagen, komm, ich investiere nochmal in den nächsten Porsche, in die Rolex und alles. Und dann plötzlich läuft irgendwas schief und dann geht es den Bach runter.
Ja.
Wie war so dein Weg überhaupt zu diesem ganzen Thema? Du hast bist wahrscheinlich nicht aufgewacht oder in der Schule oder gesagt, yo.
Ich glaube, die wenigsten, die was mit Geld machen, kommen auf die Welt und sagen, ah ja, komm, ich mach Versicherung, Finanzen beispielsweise.
Genau, genau. Ja. Wie war so dein Weg? So, wie bist du überhaupt darauf gekommen? Was begeistert dich daran?
Also, angefangen hat es eigentlich in meiner Ausbildung, also nach dem Abi klassisch, keine Ahnung, was will ich machen, so wo will ich hin. Dann erstmal meinen Eltern gesagt, komm, ich werde jetzt ein bisschen jobben und so Nebenjobs machen und mir dann in der Zeit überlegen, wie das geht. Und meine Eltern waren so, ey, nee, entfalte dich, finde deinen richtigen Weg und so. Und nach 2 Wochen hat meine Mama aber schon keinen Bock mehr drauf gehabt, dass ich mich entfalte, weil mein Entfalten war halt damals viel Party machen und rumhängen und so. Und der hat halt, wie gesagt, gejobbt und das hat ihr auch nicht gefallen. Ich meine, nee, such dir doch mal bitte irgendwie, keine Ahnung, eine Ausbildung, ein Studium oder sonst was. Und ich, also Schule, das Konzept, immer lange hier irgendwo sitzen und nichts praktisch machen, das hat mich mega genervt. Ja, und dann dachte ich, boah, jetzt wieder in ein Studium gehen und da die ganze Zeit irgendwie Bücher wälzen und sowas, das ist es nicht, ja. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, ich gucke mir nach einer Ausbildung, habe dann eine kaufmännische Ausbildung gemacht damals, bei einem Online-Handel für Uhren und Schmuck. Also quasi thematisch gar nicht das, was ich heute mache, aber die Jungs, die diesen Online-Shop hatten, die haben irgendwann sich als Gesellschafter angefangen zu streiten und das Ding ist vor die Hunde gegangen. Das heißt, also finanziell hatten die dann Probleme. Und ich als Azubi habe damals als Erster kein Gehalt mehr bekommen. Weil die hatten ja natürlich private Verpflichtungen und sonst, bei mir war es ja noch relativ überschaubar. Ich bin zwar zu dem Zeitpunkt auch schon mit meiner damaligen Freundin in eine eigene Wohnung gezogen und hatte natürlich auch noch ein bisschen Geldstruggle, aber das war denen nicht so wichtig. Und dann ist bei mir halt eben so dieser Glaubenssatz aufgebrochen worden, dieses Angestelltentum ist voll safe und dann hast du da dein Leben lang deine Kohle.
Und gerade Azubi ist ja eigentlich das Sicherste, was es gibt
von der Position. Was man so denkt, ja, ne? Aber die Jungs haben das dann damals nicht so gesehen. Und dementsprechend wurde ich halt direkt mit der Realität konfrontiert. Sicherheit gibt's in dem Sinne nicht. Und dann dachte ich mir, okay, dann muss es die Selbstständigkeit sein und habe halt angefangen, mich mit Selbstständigkeit auseinanderzusetzen. Und weil ich halt Geldnöte hatte, war halt auch das Thema Finanzen relativ nah. Ne? Und wie das dann so ist, man fängt halt so an, okay, warte mal, wenn ich jetzt gerade kein Geld habe, wie kann ich denn aus meinem nicht vorhandenen oder wenig Geld mehr Geld machen? Dann waren plötzlich so ETFs, wissenschaftliche Anlagen etc. pp. So das Thema. Und in der Zeit hat mich dann von einem Kumpel, der Kumpel, angesprochen, wie es halt immer so ist, ne, für einen Strukturvertrieb Finanzen. Mhm. Und ich hatte so Schiss, dass die mir da einfach irgendeinen Mist verkaufen wollen, dass die da loslegen und mich irgendwie aufs Kreuz legen und sonst was, dass ich halt quasi, bevor ich auf einen Workshop, den die angeboten hatten, kostenlos gegangen bin, mich hingesetzt habe und im Selbststudium so richtig, richtig viel über Geldanlage und sonst was mir halt angeguckt habe. Ne? Ich habe dann recherchiert damals, okay, Google, ich habe YouTube hoch und runter geguckt. Ich kann mich noch erinnern, wenn ich teilweise daheim Wäsche gemacht habe, lief dabei YouTube über, was quasi der Unterschied von einem physisch replizierenden ETF zu einem synthetisch replizierenden ETF ist und sonst was. Ja? Also diesen ganzen Quatsch halt komplett rein eingesogen.
Und einfach gemerkt, du baust dein eigenes Know-how. Ne?
Weil ansonsten, wenn ich da ja hingehe und jemand da, keine Ahnung, ein super schönes Büro und gemachte Leute, die dann erzählen, ja, so und so musst du mit deinem Geld umgehen, ist es besser, du weißt erstmal schon mal ein bisschen was, ja. Einfach aus dieser Angst heraus. Und dann bin ich dahin und die haben diesen Workshop angeboten und die hatten dieselbe Philosophie wie ich, weil ich war da auch so, okay, gegen aktives Management und eigentlich ist der Privatanleger häufig der, der dem verkauft wird, ah ja, wir haben da jetzt das neue große Ding und sonst was und über einen 30, 40 Jahre Schnitt, wo man tendenziell die Geldanlage sich anschauen sollte, weil für viele ist ja Altersvorsorge so ein Thema, kommt halt raus, okay, wissenschaftliche Anlagen, ETFs ist eigentlich der No-Brainer, macht es, vergiss dein Geld bestenfalls und freu dich einfach in 20, 30 Jahren, dass du Rendite gemacht hast und die hatten dieselbe Philosophie.
Ja.
Und dadurch war ich halt so, okay, cool. Und die haben dann auch noch zusätzlich eben kein Provisionsgeschäft gemacht, sondern Honorarberatung angeboten. Das heißt also, du bist eigentlich, hast deine Kunden gewonnen, denen du gesagt hast, hey, hör zu, ich berate dich dazu, gib mir dafür Geld letztendlich und dann zeige ich dir das Beste, was für dich notwendig ist. Ja?
Das heißt auch so ein bisschen unabhängiger dann, ne?
Komplett, quasi, ja, weil du halt quasi nicht an ein Produkt oder sowas gebunden bist. Ja? Mittlerweile bin ich ein bisschen geteilter Meinung, weil jetzt reine Honorarberatung auch nicht das Perfekte ist. Und da muss man sagen, wurde in den letzten Jahren auch extrem viel Schmuh betrieben. Und je nachdem, was für ein Produkt du zum Beispiel hast, also private Krankenversicherung oder betriebliche Altersvorsorge, macht meines Erachtens nach zum Beispiel weniger Sinn gegen Honorar heutzutage. Ja? Und früher war ich halt so, nur Honorar, es geht nur noch das ist das Beste und sowas. Mittlerweile hat sich dann natürlich auch so der Horizont ein bisschen erweitert. Und dann bin ich quasi in diesem Strukturvertrieb gewesen, wie es halt so ist. Du berätst ja dann quasi alle Schichten von Polizisten zu irgendwie Krankenschwestern oder sonst was. Und ich habe aber gemerkt, dass ich immer mit Selbstständigen halt einen ziemlich guten Drive hatte. Irgendwann bin ich aus dem Strukturvertrieb raus, habe meine eigene Firma gemacht und habe aber von einem Kumpel immer wieder ja letztendlich Empfehlungen von Selbstständigen bekommen. Und halt gemerkt, okay, die feiern voll ab, wie ich mit diesem Thema Finanzen umgehe, weil ich halt selber durch meine eigene Selbstständigkeit dann schon super viel erfahren hatte. So, okay, wie lasse ich mich von der Rentenversicherung befreien? Welche Risiken habe ich, dass die Rentenversicherung im Nachgang doch nochmal kommt?
Du kennst ja auch selber sehr gut diese Themen, ne? Als wenn halt, das haben wir auch schon erlebt, wie ein Sparkassenberater so dann ankam und man dachte so, hey, irgendwie, du warst, glaube ich, noch nicht selbstständig, ne? So, oder kennst
da genau, das so diese Ängste, die hatte ich ja dann selber, ja? Und okay, wie strukturiere ich jetzt eigentlich meine Konten, wenn ich im Einzelgewerbe firmiert bin? Und wer sagt mir überhaupt, wie hoch meine Steuerlast ist und sonst was? Das ist ja all diese Pains, die man als Selbstständiger am Anfang hat, wenn man noch so gar keinen Plan hat. Und ich habe das halt quasi alles durchlaufen am eigenen Leib und das dann immer den Kunden halt mitgeben können. Und denen also auch gesagt, guck mal, hier an der Stelle könnte jetzt das dein Risiko sein. Wenn es aber eintritt, kostet sich nur Betrag X. Und wenn es nicht eintritt, dann hast du dir den Vertrag hier gespart, also brauchst du die Versicherung zum Beispiel nicht. Und das fanden die halt von der unternehmerischen Herangehensweise immer gut. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, ich hab am meisten Spaß mit den Unternehmern und Selbstständigen, die sprechen dieselbe Sprache wie ich. Ich kann denen alles mitgeben, was ich selber erfahren habe. Ey, lass nur noch diese Zielgruppe machen. Und das war dann 2022.
War das für dich denn unternehmerisch so? Weil viele ist ja immer, ich sag ja immer Fokus statt Hokus Pokus, gerade dieses Festlegen auf eine Zielgruppe immer eine Herausforderung, weil man ja oft denkt, wenn es noch Privatleute sind und so, ist es ja nochmal mehr in der Grundgesamtheit, aber wir wissen natürlich beide, es ist besser performt, wenn ich es auf eine Zielgruppe.
Also in der Finanzdienstleistung ist halt tendenziell so, dass die meisten Vermittler dir sagen, ah, mach auf gar keinen Fall Gewerbekunden. Das ist voll die Haftungsrisiken, weil wenn da mal so eine Lagerhalle abbrennt oder sonst was, dann hast du da natürlich deutlich größere Volumina, die du dann da machen musst. So. Und ich glaube, dass da einfach so eine gewisse Angst herrscht in der Beraterschaft, quasi Geschäftsleute auch zu beraten, weil man muss auch sagen, Geschäftsleute sind halt straighter. Ja. Aber das ist etwas, das feiere ich halt übertrieben. Also du hast doch nicht viel Schnacken und Rummachen und so, sondern okay, zack, das zack. Macht Sinn, lass machen, lass nicht machen. Und da wird auch mal eine Entscheidung über 5.000 oder 10.000 Euro halt mal so über WhatsApp getroffen. Und bei einer Privatperson muss man sagen, in der Finanzberatung hast du viel und aufwärmen und vertrauen und noch mehr und sonst was, ja. Mhm. Und mittlerweile muss man auch sagen, manchmal ist es halt so bei uns, Leute tragen sich morgens um 9 Uhr ein und sind um 13 Uhr Kunde, so, ne? Mhm. Also, okay, zack, zack. Das ist eine ganz andere Geschwindigkeit, die halt da drauf ist. Mhm. Und das feiere ich halt. Und durch das, dass wir den Spirit halt auch sehr gut leben können, den Selbstständige in sich tragen, hat sich das dann irgendwann halt in der Vetter Consulting so sehr verankert, dass wir gesagt haben, wir machen nur noch Unternehmer und Selbstständige.
Ja, ja, ist dann auch eine ganz andere Geschwindigkeit, ne?
Absolut, ja. Und Geschwindigkeit heutzutage extrem wichtig einfach, ja.
Das heißt, du konntest ja im Prinzip auch aus der Ausbildung oder deiner Erfahrung dann auch lernen, okay, ich muss mich selber auch drum kümmern, ne, und muss auch dieses Know-how haben, ne, aber auch, ne, Augen auf bei der Geschäftspartnerwahl, ne, damit habe ich auch schon selbst negative Erfahrungen gemacht, also absolut. Jetzt nicht mehr, ne, dass man da auch guckt, ne.
Absolut, also ich habe auch mal eine Zeit lang viel Content zu dem Thema gemacht, dass eine der teuersten Entscheidungen deines Lebens der falsche Geschäftspartner sein kann, und ich habe also den Fehler auch gemacht.
Teurer als die falsche Frau, oder?
Ja, tendenziell schon, also weil, ich meine, wenn jetzt bei einer Ehe oder sowas, da kannst du ja quasi vorregeln per Ehevertrag, aber häufig ist ja so, wenn zum Beispiel jetzt 50-50 in einem Business bist und der eine macht dann irgendwann hängen los und du kriegst ihn nicht aus der Gesellschaft raus, weil halt der Gesellschaftsvertrag so aufstrukturiert ist, dann hast du halt ein Problem, ja, und dann hängst du da und hast vielleicht sogar Wettbewerbsverbot, darfst nicht aus der Firma raus, bla 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 bla, da gibt es ja schon sehr viele Sachen, und wenn halt immer, wenn ein wirtschaftliches Asset im Mittelpunkt steht,
ja,
dann wird es halt auch schnell teuer, ne?
Ja, apropos Fehler, so, wo siehst du so Fehler im Bereich Finanzen, Versicherung so aus den letzten Jahren? Mhm. Habt ja weit über 1000 Unternehmer selbstständig unterstützt. Was sind so Fehler, die immer wieder begegnen, also bei Finanzen, Versicherungen allgemein so,
also,
die du gesehen hast?
Was man sagen muss, ist halt häufig, dass die Leute so einen Bias haben, also Unternehmer generell, weil häufig ist ja so, also wenn du jetzt erfolgreicher wirst, dann fängt man an, so gebiased zu sein im Sinne von, ja, ich bin unkaputtbar, mir kann nichts passieren und ähnliches.
Ja, also so großes Ego und alles super und
kommt halt schnell dann
so
mit,
weiter.
Ja? Mhm. Also man sieht halt auch, also jetzt vor allem gerade aktuell, ein paar Kumpels von mir auch, die haben den Business Case A, der hat jetzt jahrelang extrem gut funktioniert, und jetzt schließt sich das Window of Opportunity für diesen Business Case und auf einmal sind die Zahlen nicht mehr da und ähnliches. So, jetzt hast du, keine Ahnung, die ganze Zeit im Dienstleistungsbusiness eine 250.000 im Monat gemacht, und jetzt brichst du auf einmal ein auf 80.000 oder 90.000, hast aber noch den Kostenapparat, wie wenn du 250.000 Euro machen müsstest. Und wenn dann halt auf einmal beispielsweise was Juristisches dazukommt oder dir brennt mal eine Lagerhalle, wie jetzt, ich hatte mal einen Case, die haben Pappe bedruckt für so Games beispielsweise, und dann ist da Wasser in das Lager gelaufen und halt die kompletten Spiele sind halt. Und
es passiert ja immer irgendwas, oder irgendwas kann.
Irgendwas kann halt immer passieren. Und was halt der Punkt ist, ist so, du solltest dir halt als Unternehmer, egal wie gut es läuft, immer dieses Bewusstsein haben, ich bin nicht unkaputtbar. Und es müssen nur 2-3 Dinge schief gehen, die können dazu führen, dass ich am Ende finanzielle Probleme habe. Und da bin ich halt quasi von meinem Mindset her aufgebaut, hey, guck mal, es gibt halt Möglichkeiten, für einen kleinen Beitrag diverse Risiken dir vom Hals zu halten. Ja? Mhm. Und das ist genau den Trade, den man machen muss. Ist mir das Risiko, wenn es eintritt, zu teuer im Vergleich zu, wenn ich jetzt 2.000 Euro im Jahr für eine gewerbliche Rechtsschutz beispielsweise bezahle oder sowas. Ja? Und das sieht man häufig, dass das Problem bei den meisten Unternehmern ist, dass sie sich halt diese Gedanken nicht machen. Mhm. Und häufig passiert es, dass sich Leute bei uns eintragen und sagen, ah ja, ganz kurz, jetzt gerade habe ich einen Fall, ich habe einen Datenschutzverstoß oder ich habe...
Also immer dann, wenn es schon so spät ist,
wenn's
also,
zu spät
der Laden
ist.
Brennt, ne?
Genau, also und dann sage ich liebevoll immer, brennende Häuser kann man nicht mehr versichern, ne? Das ist halt dann meistens zu spät. Und also, wir würden wahrscheinlich einen extrem großen Absatz in vielen Produkten haben, wenn die Leute noch nehmen würden, wenn der Schaden gerade eingetreten ist. Und das ist ja aber das Problem, dann macht es halt keiner mehr. Und dann will jeder immer Versicherungen haben, wenn der Schaden da ist. Ja, so, ah ja, können wir da jetzt noch schnell, ist auch egal, was es kostet. Ja, nee, funktioniert halt nicht mehr. Und das funktioniert halt nur, wenn du dir quasi front-up Gedanken machst. Und diese Überlegungen zu machen, oder vielmehr diese Überlegungen nicht zu machen, ist der größte Fehler. Das würde ich behaupten. Sich einfach mal hinzusetzen, okay, wo sind meine Risiken und was kostet es, dieses Risiko von mir fernzuhalten?
Ja, und dann aber auch, ne, du sprachst schon an, so aus psychologischer Sicht ist ja immer so dieses Ego. Wir wissen ja auch nur das, was wir selber im Kopf haben. Ne? Viele Sachen sehen wir ja nicht. Und wenn es dann gerade gut läuft, gehen ja viele darauf aus, ne, typischer psychologischer Denkfehler, es läuft jetzt immer so weiter oder es wird immer besser.
Ja.
Aber in vielen Fällen ist das halt nicht so, ne? Weil wir wissen ja auch nicht, was wird entschieden, was entscheidet, wird irgendwie in den USA entschieden, was wird da, also Politik, ne?
Absolut.
Hat immer Einfluss, ne? Und dann plötzlich sind wieder einige Spielregeln anders so, oder auch im Markt verändert sich was. Eine KI hat so viel verändert,
Beispiel.
Ne? So, früher immer
Beispiel.
Alles voller Copywriter, hatten wir auch viele als Kunden,
ja.
Ne? Und jetzt ist halt großes Copywriter-Sterben, Agenturen, Recruiting-Markt, da wird sich halt auch super viel verändern.
Das muss einem halt einfach klar sein, guck mal, ich habe, wie gesagt, ein Window of Opportunity mit meinem Business Case. Und jetzt, was man jetzt zum Beispiel merkt, die Large Language Models sind jetzt quasi eigentlich gerade das Ding, ja, was KI angeht. Und die arbeiten mit Text. Das heißt, alles, was in irgendeiner Form textbasiert ist, kann jetzt inflationär rausgehauen werden. Ja? Und wenn man jetzt gerade Claude beispielsweise anguckt, ist ja zum Beispiel auch Code mittlerweile, ist ja auch eine Form von Text, die letztendlich inflationär rausgehauen werden kann. Und dieses Vibe-Coding ist jetzt quasi gerade voll im Game und so. Deswegen muss man sich einfach klar machen, hey, jedes Business hat ein Window of Opportunity und ich muss mir klar machen, da drin gibt es Risiken. Es gibt einmal die politischen Risiken, es gibt einmal die juristischen Risiken, es gibt Datenschutzrisiken, es gibt aber auch eben das Risiko, dass der Markt einfach irgendwann sagt, wir brauchen deine Dienstleistung nicht mehr. Ja? Und da sich einfach mal hinzusetzen und sich klar zu machen, okay, wo sind die Probleme? Und dann daraus zu agieren. Ja. Und was ich merke ist, je erfolgreicher jemand wird, umso mehr sympathisieren die mit Versicherungen.
Ah, also spannend. Du hast auch einen Post dazu gemacht.
Ja, genau.
Ne? Genau, ich glaube gestern oder vorgestern bei LinkedIn hatte ich gesehen, ne? So, dass man, wenn jemand sagt, so, oh, Versicherung und brauche ich doch alles nicht oder Gott, ich weiß ja nicht, ob der Schaden wirklich eintritt, so, ne? Und dann merkt man halt schon vom Mindset so, okay, nee. Ne?
Je höher das Net Worth einer Person, umso mehr sind die im Modus, ja, was könnte ich denn noch absichern? Also was kann ich denn noch machen? Gibt es da irgendwie Möglichkeiten? Und das merkt man halt schon, wenn du halt nichts hast, was schützenswert ist, dann spielt das Produkt nicht so eine große Rolle. Aber wenn du Dinge hast, die schützenswert sind, dann wird es auf einmal relevant, dass das auch alles irgendwie protected ist.
Ja, und ich glaube auch, dass viele erfolgreiche Leute auch dann mehr oder besser mit Risiken kalkulieren, ne, dass man noch mehr abwägt, weil das eine wäre ja wirklich diese rosarote Brille, ja, das läuft immer so weiter und ich kaufe mir jetzt zig Autos und alles super und mache eine riesen Party. Das andere wäre wirklich immer wieder zu denken, okay, es könnte auch schief gehen. Damit meine ich jetzt nicht so ein totales negatives, pessimistisches Denken, aber schon immer wieder einzukalkulieren, okay, was ist, wenn diese Kampagne, wo ich jetzt 50 oder 100.000 investiere, doch nicht funktioniert, ne? Und doch, das doch nicht so klappt, so, dass man nicht in das negative Denken verfällt, aber schon das mit überlegt, ne? Was passiert, wenn ich jetzt so eine Lagerhalle habe und dann kommt da mal Wasserbrand oder sonst was drin, ne? Oder die Politik entscheidet, wir besteuern jetzt Lagerhallen, weiß nicht, dreimal so teuer, dreimal so mehr, ne?
Ja, ist so, sowas, also unattached an diese Sachen ranzugehen. Also häufig ist ja so, dass wir so emotional dann als Mensch da werden, so, ja, natürlich funktioniert, ich habe mir jetzt ewig Gedanken gemacht und, ne, mega gut. Und also ich habe es im Marketing zum Beispiel häufig festgestellt, wenn ich so mega lange eine Sache ausgefeilt und brutal und bla, 50.000 Euro an den Videografen investiert und Effekte und floppt.
Sehr Klassiker. Und dann läufst du mit deinem Handy rum und filmst irgendwas billig ab.
Diese Zeichnungen, die ich gemacht habe, sind ja wirklich das Paradebeispiel. Das hat in der Produktion genau das Briefpapier und einen geschenkten Kugelschreiber gekostet. Ja. Und das hat einfach funktioniert. Und da muss man einfach klar sein, dass man da ein bisschen unromantischer draufschauen darf und sagen muss, okay, guck halt das, was funktioniert und nicht das, wo du hoffst, dass es funktioniert. Ja,
also da nochmal, was sind so typische Risiken oder wo sagst du, beim Thema Versicherung, was braucht da ein guter Unternehmer so, ne? Wo muss man gut aufgestellt sein? Wo merkst du vielleicht immer wieder so, boah, da fehlt dem eine Versicherung oder also, da hat er finanziell was falsch gemacht?
Also es gibt ja mehrere Punkte. Ich würde erstmal sagen, so, also die Pflichtversicherung ist das gesetzliche Krankenversicherungssystem und private Krankenversicherungssystem. Ja, da einfach, okay, frühzeitig eine Entscheidung für zu treffen. Ja? Es gibt valide Gründe fürs eine, es gibt valide Gründe fürs andere. Ich bin tendenziell so eingestellt, dass ich sage, das private Krankenversicherungssystem ist schon besser. Also merke ich regelmäßig. Wir haben jetzt auch ein paar Fälle, wo wir Krebsfälle im Kundenstamm hatten oder sonst was, wo du einfach merkst, okay, krass, die haben einfach innerhalb von einer Woche einen Behandlungstermin und von einem Mitarbeiter, die Schwägerin hat jetzt beispielsweise Krebs, die ist gesetzlich krankenversichert, ihr erster Termin ist im April. Wir haben jetzt gerade Februar. Das heißt,
ja, das kann im Zweifel kann das Leben kosten. Hm? Also,
genau, und das ist einfach sowas, okay, also das wäre es mir halt nicht wert, da, also auch wenn ich da viel immer sage, auch finanziell hat es natürlich den einen oder anderen Vorteil, aber einfach wegen des Versorgungssystems, vor allem als Unternehmer, wenn ich halt Verantwortung für Leute habe und meine Gesundheit quasi auch nicht nur über mein Leben entscheidet, sondern auch über 10, 15, 20, keine Ahnung, 100 Mitarbeiter, ja, weil ich da gewisse Steuerungsmechanismen halt im Unternehmen habe, dann würde ich da schon mal den Fokus drauf setzen.
Und einfach, das ist ja einfach auch das Wichtigste, was wir haben. Also wir haben keinen Ersatzkörper, ne? Also absolut. Gesundheit, ne? Da würde ich alles
keine Abstriche machen und da einfach wirklich drauf achten. Deswegen, so, das ist so der erste Punkt, wo wir auch mit vielen sprechen, weil es halt auch relativ früh schon anfängt, finanziell sinnvoll zu sein, meines Erachtens nach. Dann natürlich die klassischen Risiken innerhalb eines Businesses. Ist nicht die Frage, wann du mal juristische Probleme hast. So, nicht die Sache ob, sondern wann. So, genau. Also du wirst auf jeden Fall irgendwann in deiner unternehmerischen Laufbahn mal mit einer Abmahnung zu tun haben. Oder dass ein Kunde nicht zahlt. Oder. Das ist, wie gesagt, einfach Gesetz der Dinge, weil wenn du erfolgreicher wirst, hast du mehr Output und mehr Output führt immer auch irgendwo zu dann wieder Widerstand. Ja? Dementsprechend ist halt Rechtsschutz für mich ein absolutes No-Brainer-Produkt, ja, weil ich halt quasi ganz klar sagen kann, okay, ich kann auch mal einen Rechtsfall selbst bezahlen, obwohl ich einen Rechtsschutz habe, ja, weil ich nicht will, dass die Beiträge dafür teurer werden, wenn es sich im Rahmen hält, ja. Mhm. Und da aber einfach die Klarheit zu haben, okay, juristisch will ich safe sein, wenn es drauf ankommt und dann mal ein größerer Streitfall ist, dass ich dann die juristischen Kosten abgearbeitet, ja, bekomme. Ja. Und natürlich, was auch viele haben, ist das Berufsrisiko per se. Also jetzt ich als Versicherungsberater, Finanzberater, ich muss zum Beispiel eine Berufshaftpflicht haben. Ja, okay. Mhm, dass, ja, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich kündige dir deine Kfz-Versicherung und mach dir keine neue, vergess es einfach und du fährst jemanden über den Haufen in der Zeit. Das ist schlecht, weil dann habe ich dafür gesorgt, dass kein Versicherer mehr bei dir einspringt. Also habe ich dir einen Vermögensschaden zugefügt, weil du einer anderen Person einen Personenschaden zugefügt hast und du musst dir jetzt Schmerzensgeld bezahlen. Mhm. Dann hast du ja einen Vermögensschaden, weil eigentlich wärst du ja versichert gewesen. So, deswegen muss mein Berufsstand eine Vermögensschadenshaftpflicht haben, also auch umgangssprachlich Berufshaftpflicht, wie auch zum Beispiel Rechtsanwälte oder Steuerberater, ne, wenn die, ja, quasi einen Beratungsfehler machen, dass das dann letztendlich dazu führt, dass der Kunde keinen Schaden von sich trägt. Und das ist halt bei sehr, sehr vielen Jobs auch so. Wir haben auch schon Marketingagenturen gehabt. Werbeanzeigenmanager wollten 1.000 Euro eingeben und geben 10.000 Euro Tagesbudget ein. So. Und der Kunde hat gar nicht so viel on stock, dass er...
Habe ich mal bei der Bank erlebt, wo jemand mir 10.000 überwiesen hat. Ne?
Sowas, ja. Solche Geschichten hast du dann. Und dann steht der Kunde steht da und sagt, ey, ganz kurz, ich habe jetzt halt 10.000 Euro Werbebudget an dem Tag ausgegeben. Ich konnte genau 3 Sales davon machen. Ja. Was machen wir jetzt? Es wäre dann auch ein Vermögensschaden, weil der Marketer hat quasi diesen Fehler gemacht und dadurch geht dann die Kohle an den Kunden. Und sowas kommt halt vor. Und da muss man sich halt klar sein, okay, welches Risiko habe ich in meinem operativen Business, das dafür Sorge trägt, dass die Person, der ich quasi helfe, am Ende auch Geld bekommen sollte von einem Versicherungsträger.
Ich glaube, da ruhen sich auch viele auf der GmbH aus, ne?
Absolut.
Gesellschaft, ja, mit beschränkter Haftung, wir wissen beide, naja, wenn sie wollen, kann das auch noch ordentlich ins Private
gehen. Könnte auch ins Private gehen, ne? Genau. Aber die Gesellschaft mit beschränkter Haftung heißt ja auch erstmal, die GmbH haftet mit allem, was sie hat. Mhm. Ja, okay, und so, jetzt sind wir mal ehrlich, wo liegt denn dein Großteil deines Vermögens in einem laufenden Geschäftsjahr? Ja, die Ausschüttung machst du ja meistens erst im Folgejahr und, naja, ähnliches. Ja? Das heißt ja, das Geld, das erstmal da ist, auf dem Konto liegt, ist das Vermögen der GmbH und dann haftet die unbegrenzt mit der Kohle, die die GmbH im Besitz hat und da sich halt einfach abzusichern. Ja? Das Ganze geht natürlich dann noch weiter, wenn wir jetzt so Bürgschaften oder sowas ansprechen, was du gerade gemeint hast, ne, mit privatem Besitz und ähnliches, als GmbH, Gesellschafter, Geschäftsführer, hast du halt eben teilweise auch nochmal private Risiken. Ja? Wenn du Insolvenzverschleppung unabsichtlich machst oder ähnliches, dann kann das schon mal auch auf die private Seite schwappen. Da empfehle ich dann auch immer noch eine D&O-Versicherung, die entweder die Holding oder die Privatperson hat, dass da einfach Managementrisiken von einem weggehalten werden. Ja? Ja. Das ist aber dann schon ein bisschen, da muss man schon ein bisschen more advanced sein, dass es dann auch ein Bewusstsein bei den Leuten da ist. Ja. Das checkt nicht jeder, ne? Das, was für ein Risiko er da eigentlich hat. Ja?
Brauche ich dann auch als Geschäftsführer Berufsunfähigkeitsversicherung, weil das auch oft eine Diskussion
ich sag
ist,
ja,
was ich immer so verfolge. Ne? So, viele sagen, ja, ich könnte ja auch was anders machen und so. Wahrscheinlich psychische Sachen sind wahrscheinlich so einer der Hauptursachen, kann ich mir vorstellen. 100%
Psyche, ne? So. Dann Nervenerkrankungen, Krebs, Rücken und sowas. Ne? Also ich habe zum Beispiel 3 Berufsunfähigkeitsversicherungen, weil ich sage, okay, mein Gehalt ist halt also so hoch, dass ein Versicherer alleine das nur mit extremen Prüfungsverfahren und ähnliches quasi abgesichert hat, dass ich gesagt habe, okay, dann mache ich mir das einfach, weil ich nicht diese Verblendung habe, zu sagen, okay, ich bin frei davon. Ich hatte in meiner Familie 2 Berufsunfähigkeitsfälle, ich habe gesehen, wie das passiert und zum Beispiel meine Mom war im Laufe ihres Lebens berufsunfähig und das ist eine der toughesten Menschen, die ich kenne, also die geht bei Minusgraden im See schwimmen und sowas, ja, also und die war trotzdem auf Grundlage von psychologischen Faktoren in ihrem Leben irgendwann nicht mehr in der Lage zu arbeiten, weil sie so down war, ja, und da sage ich, okay, also wenn ich das am eigenen Leib schon innerhalb der Familie gesehen habe und weiß, okay, du bist halt einfach nicht in der Lage, dein monatliches Salär quasi zu verdienen, dann kostet mich, keine Ahnung, 200 Euro oder so.
Wahrscheinlich auch wieder so eine Ego-Sache, dass viele sagen, ja, ich bin jetzt hier fit,
unkaputtbar, ja, genau,
ins Gym, ja, und ernähre mich gut und so.
Aber sehe ich halt nicht. Ja. Ich sage halt, ey, da gibt es einfach ein gewisses Risiko, das da bleibt. Und da sind wir nicht von befreit, einfach weil wir halt am täglichen Leben teilnehmen. Ja? Und da bin ich jetzt halt wieder in der Sphäre, wo ich sage, okay, wenn mein Vermögen jetzt quasi so groß ist, dass wenn ich kein weiteres Geld verdienen würde, ich trotzdem all meine Kosten, die meinen Lebensstandard erfüllen, aus meinem Vermögen zehren kann, ohne dass mein Vermögen zerstört wird. dann bin ich dabei, wenn ich keine 10 Millionen Immobilienvermögen habe und Großteil abbezahlt ist, ja okay, alles da, du brauchst das nicht.
Zur Not verkauft man noch ein paar Immobilien, hat dann
so wieder was, Cash. Ne? Keine Frage, aber wenn du jetzt halt quasi im Aufbau eines Unternehmens bist, ja, und dein Vermögen auf der Holding und auf der privaten Ebene jetzt noch nicht mehrfach siebenstellig ist, dann würde ich halt aufhören, solchen Quatsch zu denken, ja, weil so ein Vermögen zehrt sich auch schnell auf, ne, also so eine Million ist nicht so viel Geld, wie alle denken, wenn du jetzt eine Million Privatvermögen hast oder in der Holding liegen hast, das ist schon irgendwann mal leer, ja, also wenn du da die ganze, keine Ahnung, jedes Jahr 80.000 nimmst, dann und das nicht weiter investiert hast beispielsweise, ja, dann ist das halt nach 12 Jahren leer, ja, und das ist dann schon ein gewisses Risiko.
Im Zweifel wird man dann halt, das ist auch oft so ein Denkfehler, ne, auch relativ alt, kann ja sein, dass man durchaus 90, 95 oder 100 wird,
ja,
und dann steht man da.
Ne? Das ist ja Longevity-Gedanke, also ich meine, die meisten Unternehmer, die ich kenne, legen auch noch einen großen Wert auf Gesundheit und Longevity, und da sage ich halt auch, okay, guck mal, zum Beispiel Rentenversicherungen, die haben halt diesen Vorteil, dass sie bis an dein Lebensende diese monatliche Zahlung zahlen müssen. Und deswegen sage ich auch, okay, ich habe gestern erst einen Post gemacht auf Instagram mit investieren mit Versicherungen, mit also diese Bell-Kurve, ne, wo man sieht, so also die Anfänger investieren mit Versicherungen, dann die Leute, Trade Republic und Depots, und die Fortgeschrittenen machen es dann wieder teilweise mit Versicherungen, weil du halt...
Wahrscheinlich beides dann, ne?
Ja, natürlich, also die Volumina sind natürlich dann auch irgendwann größer und deswegen, ja aber also ich sage zum Beispiel, okay, 1-2 Rentenversicherungen im Bestand zu haben. Aus dem Bewusstsein heraus, okay, ich werde wahrscheinlich älter, als meine Vorfahren geworden sind, auf Grundlage dessen, dass wir jetzt KI in der Biomedizin haben und sonst was. Also wir haben ja super viele Dinge, die jetzt gerade als Menschheit uns krass nach vorne katapultieren, und wir einfach merken, ey, kann sein, wenn wir die nächsten 10, 15 Jahre überleben, dass wir...
Das ist ja schon, guck mal, hätte man vor 20 Jahren gesagt, dass die Apple Watch zumindest Anzeichen für, ich Herzinfarkt, aber auf jeden Fall Probleme so mit Herzen anzeigt, dann hätte man wahrscheinlich gelacht.
Was ist da los?
So,
ja.
Ne? Und,
wo kommen wir jetzt hin? Also es gibt ja jetzt so viele Neuerungen in diesem medizinischen Bereich, wo ich sage, wenn wir die nächsten 20 Jahre überleben, dann werden wir vielleicht flächendeckend 120 Jahre alt. Ja. So. Und dann muss dir klar sein, ja warte mal, mein Vermögen von irgendwie, lass mal jetzt wieder eine Million sagen, ja, da gibt es so diese Trinity-Studie, 4% Entnahmeplan, ich kann quasi jedes Jahr 40.000 entnehmen, ohne dass mein Vermögen kaputt geht, aber in der Statistik ist es nach 30 bis 35 Jahren aufgezehrt, trotz auch der Returns, die es da drin macht, ja. Ja gut, warte mal, 30 bis 35 Jahre, wenn ich jetzt, keine Ahnung, mit 50 sage, ich will mich zur Ruhe setzen, habe keinen Bock mehr, ich mache jetzt, stimmt, da bin ich 80 und dann habe ich, aber wenn es blöd läuft, noch 40 Jahre, in denen ich leben muss, ja. Und deswegen sage ich, okay, einfach für deine Risikoausgrenzung, leg auch ein bisschen Kohle zum Beispiel in so eine Rentenversicherung, die bis an dein Lebensende eine monatliche Zahlung leisten muss, ja. Und teilweise sind die Versicherungsprodukte mit Leuten auch so aufgebaut, dass sie halt quasi investiert bleiben und dann deine Rente quasi auch in einen gewissen, also Teil einfriert, der ist quasi safe, garantiert. Und der Rest kann halt quasi
ETFs on top hit
was, genau, was, noch weiter in ETFs investiert sein, was natürlich auch dann die Marktschwankungen mitnimmt. Ne? Und das sind alles so Punkte, Nuancen, die halt, wie gesagt, mit fortgeschrittenen unternehmerischen Skills und Wissen, man merkt, ah, warte mal, ja, das macht ja mega Sinn. Ja. Da kann auch mathematisch mega sinnvoll sein, dann sowas abzuwickeln.
Ne? Aber dafür gibt es ja dann euch auch, um da auch zu beraten, ne? Weil ich Absolutely. Kann mir vorstellen, also normalerweise, so, aus meiner Sicht, sollte sich ein Unternehmer mit solchen Themen beschäftigen, aber so richtig tief rein, ne? Weil da gibt es ja auch bei der Produktauswahl, es gibt ja so viele Sachen zu beachten und so, ne?
Absolut.
Da macht also es Sinn, dann
sehr viele von Fehler, die man auch machen
Blick
kann,
auch,
ja.
Zu haben, ne?
Genau, absolut. Statt
da, ja, das kenne ich auch. Ich habe auch viele immer wieder mal Produkte gewechselt oder so, ne?
Ja.
Ja, so verändert sich viel. Ne? Sehr schön, genau. Ja, nochmal, um aufs Marketing kurz zu switchen.
Ja.
Genau, du gehst ja da anders vor. Weil wenn man jetzt sagen würde, so auch im Bereich Versicherung, Finanzen, muss es ja eigentlich, würde man annehmen, so ultra seriös. So. Mhm. Dann machst du irgendwelche Ads mit irgendwelchen Berechnungen und bla und alles. Muss ganz seriös, Anzug, Krawatte am besten und so. Ne? Genau.
Ja.
Aber du gehst ja da einen ganz anderen Weg, als ich sonst so bei vielen sehe, so im Marketing.
Ja.
Wie kamst du auf diesen Schritt, das mutig und anders anzugehen? Auf so eine, aus meiner Sicht, eine sehr, aus verkaufspsychologisch eine sehr lockere Art und so, ne? Und, und trotzdem aber nicht so, du machst jetzt nicht zum Clown da.
Nee. Also, ich glaube.
So ein gutes Gemisch.
Ich glaube, so viel ist halt einfach auch so meine Persönlichkeit an sich. Also, ich bin so ein humoristischer Typ, ich mache auch gerne mal so einen Joke nebenher und sowas, ja. Aber.
Das heißt, du willst auch Leute, die grundsätzlich auch humorvoll sind
Absolut.
Und jetzt nicht irgendwie so, ja,
stock also ich habe erstens, also ich, wenn ich jetzt mein, ich fange an, mein Team zu bauen und habe ein Team um mich rum und das sind erstmal Leute, mit denen ich tendenziell auch gerne Zeit verbringe, ansonsten habe ich ja keinen Bock, morgens ins Büro zu fahren. So, ja? Ja. Wenn die jetzt einfach nur so roboterartig da ihren Job machen, macht mir ja keinen Spaß. Das heißt also, die sind tendenziell auch mal so flapsig hier ein Spaß und sonst was.
Cool.
Ja? So, das heißt ja aber auch, die Kunden, die wir anziehen wollen, die sollen dann halt auch im Beratungsgespräch nicht so komplett Stock im Hintern mäßig unterwegs sein, sondern es soll halt auch witzig sein, dass die auch Spaß dran haben und gut mit den Leuten viben. So,
und das halt bei einem vermeintlich trockenen Thema.
Absolut, ne? Genau. So, ja. Und wenn du da einfach dann eine gute Grundlage hast, eine gute Base mit dem Marketing, dann strahlst du ja auch in gewisser Weise was aus. Und ich glaube halt, also tendenziell wird sich bei uns jetzt nicht der Mit-50er Mittelstands
Manfred.
Genau, so eintragen, weil er sich, der fühlt sich vielleicht auch von vielen Sachen etwas abgeschreckt, wo er sagt, okay, nee, da würde ich auf gar keinen Fall hingehen, ja. Mhm. Und das ist ja auch sehr gut, weil das dann Demarketing für die richtige Gruppe der Leute, die wir nicht haben wollen, und zieht halt eben die jungen Unternehmer an, die sagen, ah, der Typ, der ist ja auch eine kognitive Dissonanz, weil wenn ich jetzt so den Finanzberater im Kopf habe, dann sehe ich Anzug, Krawatte, der sitzt da irgendwie, ne, in so einem verrauchten Büro nach dem Motto, ja. Und jetzt bin ich halt eher so der Typ, so locker, entspannt, wir machen Spaß, ja, wir sind sehr auf Performance ausgelegt, so das gesamte Team macht Sport beispielsweise. Und damit identifizieren die sich dann schon eher. Das heißt also, wir ziehen halt quasi auch eher eine jüngere Zielgruppe an, die sagen, ey krass, was die jetzt aufgebaut haben in 2-3 Jahren, finde ich mega nice, will ich auch. Und dann fühlt man sich auch eher dazu hingezogen und hängt halt dann bei diesen Leuten auch eher rum und fragt die halt nach unternehmerischen Tipps und Tricks.
Ja. Das ist halt auch spannend, weil die ja dann auch nicht nur diesen Bereich Versicherungen sehen, so, ah, ich brauche jetzt eine PKV oder so,
genau,
sondern das komplette Konstrukt, ne, genau, wo es dann auch um Wachstum geht und so, aber auch dieses Umfeld, ne, wahrscheinlich dieser Drive nach vorne zu gehen, zu wachsen. So, ne?
Voll, also wenn wir jetzt auch, wenn Leute mich fragen, so, okay, was ist denn der größte Hebel, mein Vermögen aufzubauen beispielsweise, ja, dann sage ich, verdien mehr Geld. Also das ist der größte Hebel.
Kannst du mehr investieren und so weiter, ne?
Weil, also ob du jetzt 3 oder 4% Rendite hast, macht am Ende nicht so viel aus, wie als ob du 5.000 oder 20.000 Euro im Monat in den ETF-Sparplan legst beispielsweise. Ja, so. Und das sind halt eben einfach diese Punkte, wo ich den Leuten halt ehrlich sage, wenn du Vermögen aufbauen willst, guck, dass dein aktives Einkommen hochgeht. Und dadurch kommen halt da Leute häufig zu uns, sagen, ey, was können wir denn jetzt machen, um zum Beispiel in XYZ zu investieren? Dann gucke ich mir deren Zahlen an und sage, ich verkaufe euch heute nichts. Ihr geht jetzt hier raus und ihr guckt jetzt, dass ihr nächstes Jahr hier steht und es doppelt im Monat verdient. Und dann können wir nochmal reden. Und das führt dir natürlich auch wieder zu einem Vertrauen, weil nicht auf Teufel komm raus verkauft wird, sondern halt geguckt wird, okay, wo ist tatsächlich der größte Benefit für den Kunden? Und das merken die Leute auch, dass wir das als Team einfach ausstrahlen und wirklich immer gucken, hey, nicht auf Biegen und Brechen was verkaufen müssen, sondern wirklich gucken können, wie können wir jetzt den Leuten tatsächlich weiterhelfen in ihrer Situation.
Ja, macht das Sinn, ne? Ja, muss ich auch mal schmunzeln, wenn Leute sich oder Unternehmer sich dann stundenlang pro Woche mit Aktien beschäftigen. Ja, welchen kann ich nehmen und hier ist das KGV so und hier irgendwas vergleichen, wo ich denke so, ja, aber wenn du einfach in den Stunden einfach ein paar Calls machst oder versuchst, neue Kunden reinzuholen, wird sich das mehr lohnen, als wenn du den ganzen Tag Aktien vergleichst. Ne?
Ist so, ja. Also das größte Problem beim großen Geld ist es ja quasi, dass man auf dem Weg zum großen Geld eventuell sich aufs kleine Geld konzentriert. Ja? Und das ist halt eben einer der Punkte, die
dann
passieren.
Das ist ein guter Spruch. Ja. Das ist schon fast, das ist real-tauglich.
muss ich gestehen, habe ich geklaut. Weil ich letztens mit Markus Baulig im Gespräch, der hat den Satz gesagt, dementsprechend, er hat bei mir gut nachgehalten.
Ja, ja, das ist auf jeden Fall was dran, ne? Passt auf jeden Fall, ja. Ja, und du treibst ja auch bei diesem Humor, hast ja halt auch viel diesen Steigeruch, das ist ja auch eine Sache, was wir auch mal wieder predigen, was halt in Ads sehr gut funktioniert, dieser Steigeruch, dass du sofort merkst, von den Creatives, wie du das aufbaust, das ist einer, ne, das ist einer von mir, von uns, ne, so, der ist auch Unternehmer und so, ne, das kommt ja auch rüber. Überlegst du dann einfach, okay, was für Themen könnten passen oder was für Accessoires zeige ich in den Ads, weil man sofort die Identifizierung hat, sofort denkt, ach cool, ne, das kenne ich.
Also
ne?
Natürlich, es gibt viele Dinge, ich würde mal sagen, ein Großteil unserer Followerschaft, respektive unserer Zuschauer und Abonnenten,
Fans.
Ja, sind männlich, ja, so. Das heißt also, spielt mir jetzt in die Karten, weil ich bin auch ein Mann, dementsprechend kann ich ja schon mal so ein bisschen sehen, okay, was ist uns als Jungs tendenziell wichtig, so, ja, und Jungs sind kompetitiv, also einfach, das liegt in der Natur, so, wenn ich wir haben bei uns im Büro eine Tischtennisplatte für die Mittagspause, da vergeht keine Mittagspause, wo nicht gebattelt wird, wer gewinnt quasi das Match der Pause, so, das heißt, das ist ja schon mal so ein Punkt, den man humoristisch rüberbringen kann, ja, weil man einfach weiß, okay, wir haben alle Bock irgendwie zu gucken, wo können wir uns challengen, Punkt, ja, nehmen wir mit, deswegen haben wir ja zum Beispiel auch viele Elemente, wo wir Sport machen und sowas, ne, wo wir alles mal mit einfließen lassen, dann natürlich, worauf hat man Bock? Ja, Statussymbole sind jetzt nicht das Wichtigste, aber es ist schon nice, ja, weil auch wenn man auf ein Event geht, hat eine schicke Uhr beispielsweise, dann kommt man als mal mit Leuten ins Gespräch, die auch eine schicke Uhr haben und auf einmal hat man direkt schon mal einen Einstiegsding, also, ah, krass, seit wann hast du die und dann ist man dann da. So, das heißt, also das spielt natürlich eine große Rolle und viele Jungs stehen auch auf Autos beispielsweise. Ja? Also das sind dann alles so Punkte, die man halt quasi damit reinnehmen kann. Und wenn man jetzt so guckt und sich halt auch mal Calls von unseren Mitarbeitern anhört und schaut, hey, was passiert da drin und Ähnliches, dann hört man halt auch raus, okay, was für ein Tenor, was für Sachen interessieren denn die Unternehmer tatsächlich. Mhm. Und das nehme ich dann halt und überzeichne es manchmal komplett. Ja, also einfach so richtig krass rausschreien, dass das halt quasi jeder so merkt, okay, es ist gerade ein
bisschen. Man merkt auch, es ist immer mit einem Augenzwinkern dabei.
Natürlich, ja. Soll ja sein, ja. Das sind so Punkte, aber manchmal versuche ich auch sehr subtil so unter dem Text quasi was zu vermitteln, dass man dann eher so spürt, ja, wo man einfach so fühlt, okay, jetzt gerade dieses Kompetitive zum Beispiel, ich sag, würde ja niemals, also bisher noch nicht in der Ad gesagt, du musst jetzt im Wettkampf sein oder sonst was, ja, aber wenn man dann zum Beispiel sagt, und damit bist du den anderen einen Schritt voraus, das kommt ja dann eher subtiler bei jemandem, also, okay, alles klar, ja krass, dann bin ich besser als die anderen, lass uns das machen, ja, und genau das versuchen wir halt immer wieder darzustellen und für die Creative-Menge, die wir mittlerweile produzieren, habe ich natürlich auch ein Team, wo man halt darüber spricht und guckt, okay, was wäre denn jetzt witzig zu machen, ja, und wenn halt jemand denselben Humor hat wie du, dann kommt man da auch echt auf super wilde Ideen.
Ja, und man zieht halt auch die Leute an, die das teilen, genau. Meistens sind es dann auch bessere Kunden, die andere Top-Leute auch mitbringen so und so weiter, ne, so, ne, jetzt hat es ja auch viel zu dem, da musste ich so lachen, diese ganzen Valentinstags-Dinger,
ja, ja.
Ne, so, ne, und dann muss man halt bestimmte Sachen kennen und ja, bleibt dann auch gut im Kopf, ne,
absolut,
so,
ja.
dieser Steigeruch, ne, genau. Wofür du oder ihr ja auch steht als Team, ist Schnelligkeit, ne, ihr habt ja auch auf der Website diesen, man nennt das verkaufspsychologisch, diesen Dreierhook, ne, schnell, digital, kompetent, so, das ist immer eine gute Form, diese Dreierhooks, weil wir immer so 2 bis 3 Einheiten im Kopf parallel im Kurzzeitgedächtnis speichern können, ne, und so Dreierhooks performen immer besonders gut und da ist insbesondere schnell, auch wenn ich auch vor Jahren schon mit Leuten gesprochen habe, auch immer, okay, da gibt es schnellen Support, ne, schnelle Unterstützung, ne? Aber auch im Marketing sieht man ja bei euch die Geschwindigkeit, wie schnell neue Sachen rauskommen. Richtig. Und so weiter, ne? Wie stark siehst du im Unternehmertum Geschwindigkeit, Speed Brutal. Of Implementation als Erfolgshebel?
Brutal, also man merkt es, also vor allem im Marketing, ne? Also auch jetzt wieder Window of Opportunity, du hast im Marketing halt manchmal, okay, jetzt gerade ist ein Thema voll in den Köpfen, ne? Jetzt gerade zum Beispiel Gold, die letzten paar Wochen, Monate, Gold, krasser Kurs, okay, alles klar, da haben wir jetzt halt ein Piece gebaut zum Thema Gold, ja, weil es halt gerade einfach super relevant für viele Leute ist. So, okay, dementsprechend muss man halt sagen, okay, ich muss jetzt halt schnell in der Umsetzung sein. Ich muss es schnell platzieren. Ich muss mir halt jetzt gerade, wo das in den Köpfen der Leute ist, was liefern. Und wenn ich jetzt sage, ja, okay, ich lasse das jetzt in der Schublade noch ein bisschen bis zum richtigen Zeitpunkt. Ich warte noch, bis es komplett ausgefeilt ist und sonst was. Dann komme ich natürlich in diese blöde Situation, dass es vielleicht in 3, 4 Monaten keine Relevanz mehr hat. Es ist dann weg, ja, sondern ich muss halt am Zahn der Zeit sein. Und ein Unternehmer, tendenziell sowieso bei einem sehr trockenen Thema, wie du vorhin gesagt hast, der will sich da jetzt einmal kurz mit auseinandersetzen und dann sollte es weg sein. Also will der jetzt in dem Moment, wo der beispielsweise in WhatsApp schreibt, eine Lösung und nicht, habe ich nochmal heute Abend nochmal dran denken und gucken und sonst was. Aber wenn ich jetzt mein WhatsApp aufmache, während wir jetzt, also nachdem wir jetzt hier in dem Call sind, habe ich safe, keine Ahnung, 50 Nachrichten oder sowas. Ja? So. Und wenn da dann irgendwas mit Versicherung drin ist, würde ich jetzt mal jemand anderem unterstellen, dann guckt der da vielleicht nicht nochmal drauf. Das heißt also, jetzt in dem Moment, wo der quasi eine Nachricht reinschickt, sollte da relativ zügig eine Lösung für da sein.
Ja.
Das fühlt sich dann auch für die Leute nice an, wenn sie quasi was rausgeben und direkt ein Feedback bekommen. Das fühlt sich deutlich besser an, als wenn du jetzt einem Dienstleister schreibst und der meldet sich halt Ende nächster Woche. Ja? Das
oder gar nicht.
Oder.
Ich habe jetzt 5 Firmen waren angefragt, 5 Autohäuser. Niemand hat geantwortet.
Ach, stimmt, der Post kam dazu, ne?
Keine Rückmeldung und so, genau, bekommen.
Also unerklärlich.
Also durch den Post haben sich dann 300 andere, also wenn irgendjemand Deeds braucht für Autohäuser,
kann sehr liefern, viel
liefern, ohne Ende, mit direkten Handynummern und allem. Aber ja, genau, ne? Aber diese Geschwindigkeit, ne,
voll relevant, ja, weil du willst in dem Moment ja einfach eine Lösung für den Pain, den du in dir trägst. Ja,
und manchmal bist du ja auch richtig heiß, also bei dem Thema Versicherung vielleicht auch, je nachdem, aber es kann ja auch eine existenzielle, also eine ganz, ganz wichtige Frage sein.
Absolut, super. Und wir machen ja auch also viel so außenrum, wir beraten ja auch viele Sachen, die Leute jetzt, die jetzt nicht direkt was mit unserem Thema haben. Ja, also häufig kommen halt auch Fragen zu Finanzen an sich, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt in Ads zu investieren beispielsweise, ja, mit meinem Umsatz und sonst was. Und das ist ja dann eine Sache, die den Leuten auch gerade brennt, so, okay, ich will jetzt mehr Umsatz machen, soll ich das jetzt tun oder nicht? Und dann gucke ich mir halt quasi an, okay, ich bin jetzt kein Marketingberater, aber wenn ich jetzt in deiner Situation wäre, würde ich XYZ machen, so, ne? Und das kommt dann bei den Leuten halt auch gut, wenn da einfach schnelles Feedback passiert, die dann weiter agieren können und schafft ja auch Vertrauen dann für zukünftige
Produkte. Ja, und das Produkte ist auch nochmal mehr, ne? Weil das denke ich halt auch, weil das eine ist dann das Thema Versicherung, Finanzen, dann ist man vielleicht ganz gut aufgestellt mit dem Thema Versicherung, aber dann nochmal mehr zu bieten den Kunden, schafft ja auch eine ganz andere Kundenbindung, wenn du weißt, hey, die sind an meiner Seite, ich muss muss nicht wochenlang warten auf eine Antwort oder bekomme gar nichts, sondern ich habe die quasi als Partner richtig.
Absolut, ja. Also das ist ja auch dieses Motto, always there for the people, haben wir ja so als Motto immer. Und das ist halt echt das, wenn die Leute uns halt eine Frage stellen, mit der wir jetzt auch kein Geld verdienen oder sonst was, kriegen die trotzdem Input von uns, ja. Weil ich will, dass die, also je erfolgreicher mein Kunde ist, umso erfolgreicher ist mein Unternehmen, auf jeden Fall, ne? Weil wenn der, keine Ahnung, jetzt 20 Mitarbeiter onboardet, dann wird er zu mir kommen und sagen, ganz kurz, können wir auch mal die Altersvorsorge für die Mitarbeiter anschauen und das wird dann bei mir machen und nicht irgendwo. Ja? Und das ist natürlich ein riesiger Vorteil.
Ja, also Geschwindigkeit als Erfolgshebel. Ne?
Absolut.
Auch die Umsetzung und alles. Und man will ja auch Sachen mit dem Auto halt auch, ne? Weil ich wollte ja, ne, Unternehmer sind ja meistens ungeduldig, ich bin ultra ungeduldig, und ich will dann halt noch diese Woche Autos Probe fahren.
Ja.
Und normalerweise sollte das auch möglich sein. So, ne? Und
tendenziell, genau, ja.
Und wenn du dann überhaupt nichts hörst, auch da anrufst und dann auch keiner ans Telefon geht. Und
Katastrophe.
So, ne? Dann denkst du halt so, ja, Leute, ne? so dann nicht, ne? Genau, ja. Ja, du hast ja damals eine Frage mir gestellt, was war das Asozialste, was du mit deinem Leben so gemacht hast, die mich wirklich kurz aus dem Konzept gebracht hat. So, ne?
Ja.
Genau. Wie war da der Ansatz marketingmäßig, also einfach mal Sachen anders zu machen? So, also
es gibt ein Format in dem Podcast, den ich gerne höre, wenn ich den Kopf ausschalten will, bei Gemischtes Hack.
Mhm, ja?
Und da haben die dieses 5 schnelle Fragen.
Okay.
Mhm. Da gibt es auch Kartenspiele zu. Und wir hatten damals eine Zeit, sind wir super viel auf Events gegangen, wo wir noch nicht so viel Marketingbudget und sowas hatten. Viel auf Events, um halt gesehen zu werden, ja. Und häufig hatten auch Mitarbeiter von mir so dieses, wie spricht man denn jetzt jemanden auf einem Event an? Und es ist ja voll komisch und manchmal dann so, wer bist du, was machst du? Immer so dasselbe, was kann man denn da machen? Und dann habe ich mich an dieses Kartenspiel erinnert, habe einfach die Kartenspiele gekauft und jedem so eine 5-6 Karten davon gegeben. Mhm. Und wenn du jetzt halt, du gehst irgendwo hin und sagst, hast du 5-6 Karten, zieh mal eine Karte. Gehst einfach zu jemandem hin und der zieht eine Karte und dann steht da drauf, Frage X, sowas wie, was war das Asozialste, was du jemals gemacht hast? Oder was war dein schlimmster Fehlkauf? Oder wo warst du zuletzt im Urlaub? Whatever, also irgendwas komplett random, ja? Dann bist du auf einmal direkt mit jemandem im Dialog, ja? Einfach über...
Und gerade bei eurem Thema, wenn man sonst das Thema ankommt, ja, wie ist es denn bei der PKV aufgestellt und alles? Und dann direkt, wie so der Typ, der sich da, dieses Klischee auch, ne, jemand macht sich selbstständig und fragt dann erstmal alle Verwandten.
Ja, der Kumpel, der dann plötzlich sagt, ich berate jetzt auch quasi, wie war das, Unternehmensberater für Privatpersonen, ist so ein Satz, den ganz gerne in so Strukturvertrieben oder sowas benutzt wird. Und genau das wollten wir nicht, dieses Image wollten wir nicht. Und dadurch hatte ich dann dieses 5 schnelle Fragen-Game und das gab es halt irgendwann auch digital. Und das war quasi einfach die random Frage, die halt bei dir damals zu stark
war. Ich dachte, es wäre wirklich überlegt so. Das ist
einfach jetzt auf random gestellt irgendeine Frage und dann so, okay, lass mal die Leute einfach fragen. Und das hat ja bei dir wirklich sehr gut gepasst.
Die Antwort könnt ihr euch dann angucken im Reel, das werden wir verlinken, werden wir hier nicht sagen.
Ja. Sehr gut.
Nochmal den Traffic auf das Real schicken.
Ja. Sehr gut.
Wo siehst du abschließend gesagt noch so Trends so im Bereich Finanzen, Versicherung, aber vielleicht auch generell im Unternehmertum? Mhm. Wir hatten schon angesprochen, natürlich KI, was vieles verändert.
Ja.
Wo siehst du sonst noch so Entwicklungen für dieses oder auch für die nächsten Jahre, so, wo man vielleicht auch ein bisschen aufpassen muss als Unternehmer?
Also KI ist ja gerade einfach das Thema, deswegen würde ich es ganz gerne nochmal ganz aufgreifen. Also die Effizienzsteigerung im Unternehmen ist ja immer ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Das heißt, also da muss man jetzt ein bisschen drauf achten und einfach schauen, okay, wie kann ich meine Mitarbeiter mit KI effizienter machen und wie kriege ich meine Mitarbeiter dahin, dass sie quasi gucken, wie sie auch Prozesse effizienter machen können. Ne? Also die Leute nicht unbedingt loswerden und ersetzen durch Roboter, sondern gucken, okay, wie kann ich die drauf schulen, dass die jetzt einen Blick vorne an der Frontline haben für ineffiziente Dinge, die quasi weggehen. Ne? Weil also ein guter manueller Prozess ist besser als ein schlechter digitaler Prozess. Mhm. So, das heißt also, da zu gucken, dass die Prozesse einfach tendenziell besser werden. Das ist erstmal so trendseitig ganz wichtig. Im Finanzthema natürlich, wir haben gerade so ein bisschen eine Blasenbildung natürlich, wenn wir jetzt mal so das Ganze anschauen. Alle setzen auf KI, das war damals beim Internet genauso. So, das Internet kommt jetzt und du machst kein Internet, was geht denn hier ab und so. Also ganz, ganz crazy. Da muss man natürlich immer, wenn man jetzt so ein bisschen mal die Kapitalmarkthistorie anguckt, auch sagen, okay, klar, da können Blasen sich bilden, gibt es krasse Überperformances, ja. Quasi alle KI-Unternehmen kaufen ja auch ihre Chips bei TSMC beispielsweise. Es ist einfach so, okay, das sind Zusammenhänge, die halt quasi da sind, wo man einfach mal so ein bisschen Contenance halten sollte, ja. Also langfristig gesehen ist natürlich wieder egal, wenn du langfristig investierst, sowieso spielt es da keine große Rolle, aber man sollte einfach Klarheit haben, ey, da werden gerade krasse Überbewertungen stattfinden innerhalb der
Kampagne. Irgendwann, wo man merkt, zum Beispiel auch im Bereich, glaube ich, der Waffen- oder Rüstungsindustrie, wo man auch merkt, irgendwann ist es dann gestoppt, ne, alle erstmal einen riesen Run, ne, und irgendwann gab es dann auch so ein
Dip. Einfach, also ich rate den Leuten immer, passt auf mit eurem Stockpicking, passt auf, dass ihr da jetzt nicht so riesige Geldvolumina in Sachen sitzt, wo ihr die Hoffnung habt, dass sie quasi overperformen, da bin ich halt tendenziell immer so ein bisschen vorsichtig, ne? Also ich fahre immer einen Core-Satellite-Ansatz im Kern, weltweit gestreut, diversifiziert, mhm, und dann kannst du mit quasi, keine Ahnung, 10%.
Dann kannst du ja ein paar Experimente noch machen,
genau,
ne?
Genau, ja. Und da ist auch nicht so schlimm, wenn ihr mal 10% deines Vermögens gegen die Wand fahren. Weil die anderen 10%, die du vielleicht in so einen anderen Satellite investiert hast, die overperformen das dann wieder. Dann ist die Welt in Ordnung, ja. So, aber einfach nicht alles auf eine Karte setzen, das ist ganz, ganz klar. Im Versicherungsbereich sehe ich krasse Veränderungen für die Zukunft. Weil jetzt so Sachen anfangen wie Haftungsfragen, wenn jetzt viel mit KI und Robotics gearbeitet wird. Und da wird sich quasi, die Spartenversicherungen werden sich da auch massiv verändern, weil wer haftet jetzt dafür, wenn eine KI, die du beauftragst, einen Verstoß gegen beispielsweise das Markenrecht vornimmt von jemand anderem? So, ist es dann, also wenn du der Veröffentlicher bist, ist dann okay, ich habe es veröffentlicht, also bin ich quasi der Verstoßende gegen das Markenrecht, aber die KI hat dich nicht darauf hingewiesen. So, da werden Rechtsfelder kommen, sehe ich einfach als also Trend, die zukünftig sehr, sehr spannend sind, wo man einfach gucken muss, okay, was passiert da? Und auch diese Halluzinationen, die jetzt bei diesen Language Models einfach Punkte sind, ey, was passiert, wenn ich jetzt quasi so ein LLM bei mir in Unternehmen implementiere und auf Grundlage dessen dann auch falsche Handlungen ausgeführt werden? Ne? Das sind alles so Punkte, wo man einfach mal so ein bisschen mit Vorsicht genießen soll. Das heißt nicht, dass man nicht drauf setzen soll, das nicht implementieren soll, aber einfach so ein gewisses Bewusstsein dafür haben soll. Und langfristig sehe ich natürlich auch krasse Veränderungen im Arbeitsmarkt dadurch, ja, die dann auch relevant sind. Das heißt also für Arbeitgeber einfach sehr, sehr wichtig zu gucken, dass man seine Mitarbeiter jetzt bei sich hält und denen auch klar macht, hey, ihr müsst keine Angst haben, wenn ihr bei uns seid, wir setzen auf die Zukunft, wir gucken, dass es vorwärts geht, wir wollen euch bei uns halten, nicht, dass die da irgendwie Ängste bekommen, weil das wird ja auch medial immer weiter ausgeschlachtet und am Ende des Tages glaubt man ja das, was man die ganze Zeit sieht, ja, das heißt also, dass man da einfach ein gewisses Bewusstsein bei den Leuten dann schüren kann, das sagt, ey, wir setzen auf euch, wir wollen mit euch wachsen, wir wollen es bei euch haben, da sehe ich auf jeden Fall große Arbeit dann auch für die Arbeitgeber da draußen.
Ja, das ist gut zu kommunizieren. Ja, super, vielen Dank. Wenn man jetzt mehr über das erfahren will, vielleicht auch mal so einen Check machen, bietet ihr wahrscheinlich an, dass man einfach mal spricht, safe, wie bist du aufgestellt,
genau,
von den Versicherungen, aber auch von den Finanzen. Das kann man einfach über eure Webseite machen. Wie läuft das
super,
ab?
Super, ja. Also wir haben ja ganz normal auf der Webseite www.vetter-consulting.de, kann man sich eintragen für ein kostenloses Erstgespräch. Dann wird man angerufen und gefragt, halt, wo man gerade steht und ob wir der Person tatsächlich helfen können. Ja, das ist natürlich so der Klassiker, einfach zu schauen, okay, was brauchen die Leute? Wir machen ja auch super viel so mit diesem steuerfrei investieren aus der Firma etc. Da kommen jetzt gerade extrem viele Anfragen, weil das natürlich für viele Leute sehr, sehr spannend ist, ja, das zu machen, aber natürlich auch, hey, ich habe hier schon eine Belegschaft und 5-6 Versicherungsverträge und ich würde es gerne besser machen, ich würde den Mitarbeiter-Benefits machen, sowas, das sind so die typischen Intents von den Leuten, die sich dann bei uns melden, da trägt man sich auf der Webseite ein, wird angerufen, geguckt, wo man steht und dann kriegt man den richtigen Berater zugeschlüsselt.
Ja, sehr schön und es lohnt sich auch, ne? Stichwort Ego hatten wir eben, wenn man denkt, es ist alles super, ne? Es ist immer die größte Fehler, man denkt, es ist da super aufgestellt und alles, mal diesen Blick von außen nochmal zu bekommen. Ne?
Absolut, ja.
Ich mag ja dieses Motto auch von Hornbach, ne? Es gibt immer was zu tun. Ne? So, man kann immer irgendwas optimieren
und ist so, ja,
gucken.
Ja. Sehr schön, ja.
Ja, vielen, vielen Dank, dass du hier warst im Podcast.
Vielen lieben Dank für die Einladung.
Alle, die zugehört haben, genau. Meldet euch beim Tobias, geht das einmal durch, ne? Sprecht mit ihm, genau, diese ganzen Themen. Ich denke mal, durch den Talk ist auch klar geworden, wie wichtig das ist, ne? So. Und ich finde es super spannend, also gerade auch natürlich aus Marketingperspektive, wie er da anders auftritt, ne?
Ja.
Anders positioniert, ne? Wir predigen ja auch mal über dieses raus aus der Vergleichbarkeit, ne? So, dass man einfach von den Werten, von der Auftreten, aber auch von den Themen nach außen nochmal anders auftritt, dass ja auch mal so ein, Sachen aus dem Büro auch nochmal zeigt und so weiter, ne? So ein bisschen hinter die Kulissen bringt. Ne? Das ist auf jeden Fall super.
Ja. Vielen lieben Dank für die Einladung, hat sehr viel Spaß gemacht.
Vielen Dank.